Glaubensbekenntnis, Vater unser, gegrüßet seist du Maria, und das im regelmäßigen Rhythmus mit noch anderen Gebeten. Das ist der Rosenkranz. Üblicherweise werden die Worte gemurmelt. Und damit man beim Rosenkranz nicht durcheinander kommt, gibt es die gleichnamige Perlenschnur, den Rosenkranz, den man sich an den Arm machen kann, an die Hand. Die Historikerin Anne Maris untersucht Rosenkränze in einem umfassenden Kontext. Und darüber möchte ich mit ihr sprechen. Hallo, Frau Dr. Maris. Sie sind am Lehrstuhl für Neuere Geschichte an der Uni Regensburg und für Ihre Habilitation untersuchen Sie Rosenkränze in einem umfassenden Kontext. Warum denn eigentlich? Für wen forschen Sie?
Ja, also ich bin Historikerin, Frühneuzeithistorikerin, um genauer zu sein. Also von daher richtet sich mein Forschungsprojekt erstmal an ein historisch forschendes Publikum. Aber das Thema ist natürlich auch interessant für historisch interessierte Laien. Also von daher versuche ich schon eben natürlich primär dieses Buch für die Forschung interessant zu machen, aber durchaus eben auch rezipierbar zu machen für Menschen, die sich eben für bestimmte historische Phänomene interessieren.
Sie interessieren sich vor allem für die Rosenkränze vor unserer Zeit. Was erzählen die für eine Geschichte im Vergleich zu heute?
Ja, also im Vergleich zu heute muss man wirklich sagen, dass vormoderne Rosenkränze eine unglaubliche Vielfalt an unterschiedlichen Glaubensüberzeugungen, Glaubensvorstellungen und aber eben auch an Materialitäten aufweisen. Also wenn man sich heute Rosenkränze anschaut, sind die meist relativ schlicht gefertigt und natürlich ist das meistens Massenware, mal abgesehen von vielleicht ein paar besonderen Einzelstücken. Und in der frühen Neuzeit haben wir eben, wie gesagt, eine ganze Palette an unterschiedlichen Materialien, an Anhängern, die an den Rosenkranz befestigt werden.
Rosenkränze gibt es nur unter Katholiken, hatte ich gedacht. Aber die haben auch eine protestantische Vergangenheit, ne?
Ja, durchaus. Also man muss sich das eben so vorstellen, dass im 16. Jahrhundert durch die Reformation und vor allem auch natürlich durch Luther das Rosenkranzgebet ganz massiv in die Kritik gerät. Viele Reformatoren schließen sich dieser Kritik Luthers an und sagen eben, das ist ein bloßes Plappern. Sie haben eben das Murmeln angesprochen. Also dieses Reihengebet, das ist eigentlich überhaupt nichts für Protestanten. Auch die Gebetsschnur an sich, die Materialität, das liegt den Protestanten dann einfach erstmal relativ fern, zumindest den Theologen. Es ist nun aber so, dass sich der Wandel materieller Kultur sehr viel langsamer vollzieht, als dies eben so radikale Brüche wie jetzt 1517, das Reformationsjahr, nahelegen.
Also dieses hat sich dann so quasi ausgeschlichen. Köln war dann mal das Zentrum des Rosenkranzgebets. Woran kann man das festmachen?
Genau, das lässt sich sehr schön festmachen eben an diesem Jahr 1475, wo die erste Rosenkranzbruderschaft im deutschsprachigen Raum, also im Heiligen Römischen Reich, deutscher Nation, gegründet wurde. Und das ist eben ganz besonderes Zeichen dafür, dass diese Frömmigkeit sich in dieser Zeit verankert. Also wir haben eben mittelalterliche, spätmittelalterliche Frömmigkeitsformen, wie eben das Wallfahren oder eben natürlich auch die Rosenkranzfrömmigkeit, die in dieser Zeit einfach aufblühen. Und das Besondere ist eben im Prinzip, dass diese Rosenkranzbruderschaften sehr populär waren. Die haben sehr früh sehr viele Mitglieder schon gehabt, also Ende des 15. Jahrhunderts spricht man so von 100.000 lebenden und toten Mitgliedern. Das heißt also, diese Rosenkranzbruderschaften standen erstmal jedem offen, Frau, Mann, lebend, auch für Tote konnte, wie gesagt, gebetet werden. Und es war natürlich eine Form der sozialen, religiösen Gemeinschaft, die ja sehr früh sehr viele Anhänger gefunden hat, weil es eben einfach diesen Raum für diese Frömmigkeitspraktiken eben geboten hat.
Ist deswegen auch der Rosenkranz vom heiligen Franz Xaver hier in Köln zu finden? Er ist ja der Mitbegründer der Jesuiten, oder wie kam der nach Köln?
Genau, also das Interessante an diesem Objekt ist, dass er in Mitte des 17. Jahrhunderts von der französischen Königin Marie de Medici hier nach Köln kam, als eine Schenkung. Und das allein ist natürlich schon interessant. Also Marie de Medici war ins Exil geschasst worden, hat sich dann an ihrem Lebensende in Köln aufgehalten und hat dann eben den Jesuiten diesen Rosenkranz des heiligen Xaver vermacht. Dieser Rosenkranz hat aber eine ganz besondere, ja, man könnte sagen, Biografie, denn der heilige Franz Xaver war ein Missionsheiliger. Das heißt, er ist Mitte des 16. Jahrhunderts durch Asien gereist und er hat wohl auf seiner Missionsreise eben einen Rosenkranz aus einem asiatischen Duftholz geschenkt bekommen. Und diesen Rosenkranz hat er dann sozusagen ja auch auf seinen Reisen als Missionsobjekt schon benutzt. Und er ist dann auf recht, ja, man könnte sagen, abenteuerlichem Weg bis nach Amsterdam gekommen und war dort eben interessanterweise dann auch erstmal in Händen eines calvinistischen Stadtrates, der ihn dann nur sehr ungern, wenn man den katholischen Quellen glauben möchte, an Maria de Medici dann eben weiter verschenkt hat. Also eine ganz abenteuerliche Geschichte, dieser Rosenkranz, der jetzt schon seit ja, langer Zeit, also seit Mitte des 17. Jahrhunderts in Köln in der Kirche St. Maria Himmelfahrt liegt, ja, eben aufzuweisen hat.
Und viele, viele Geschichten dieser Art könnten Sie natürlich noch mehr erzählen, denn am Rosenkranz forschen Sie als Historikerin. Dr. Anne Maris, sie war das hier im Gespräch. Sie forscht im Rahmen ihrer Habilitation, schreibt ein Buch dazu. Danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank, Herr Fricke.